ARD Sounds.
Orang-Utans. Das ist unter den Menschenaffen die Gattung mit den langen roten Haaren, die, finde ich, immer so ausschauen, als ob sie gerade frisch vom Friseur gekommen wären. Orang-Utans, die tüfteln gerne herum. Hin und wieder bekommt mal einer im Zoo auch die Tür des Geheges auf. Jenseits von Zoos gelten alle Arten der Orang-Utans als stark bedroht. Und immer weniger Tiere leben in der Wildnis. Nun haben Forscherinnen und Forscher eine Studie veröffentlicht mit einer Art Volkszählung der Orang-Utans, die auf der Insel Sumatra in Indonesien heimisch sind. Und das Ergebnis dieser Volkszählung klingt drastisch. Innerhalb von nur wenigen Jahren hat die Population von den eh schon stark bedrohten Sumatra-Orang-Utans um fast 20% abgenommen. Trotz der Schutzprogramme, die es vor Ort für sie gibt. Darum geht's heute hier bei uns im IQ-Podcast. Warum gibt es immer weniger Orang-Utans, trotz gesetzlichem Schutz und Schutzprogrammen?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Heute mit Franzi Konitzer aus dem IQ-Team. Und ich freue mich sehr, dass heute meine Kollegin Jenny von Sperber bei mir ist. Hallo Jenny.
Hallo.
Jenny, ja, du kennst dich mit Menschenaffen aus. Du hast ein Buch über Gorillas geschrieben, immer wieder über Orang-Utans berichtet. Und du warst selbst schon im Dschungel in Indonesien und hast dort Orang-Utans gesehen. Und warst auf einer Station auf Sumatra, die Orang-Utans beibringt, alleine in der Wildnis zu überleben. Also, du kennst dich super aus. Orang-Utans gelten schon lange als bedroht. Also, was genau bedeuten dann in dem Kontext diese neuesten Daten?
Naja, die sind alarmierend. Also solche Zählungen von Orang-Utans, die macht man jetzt nicht häufig, weil das irre aufwendig ist. Die letzte wurde 2016 gemacht in Sumatra-Orang-Utan-Gebieten. Und im Vergleich mit damals, dass da jetzt fast ein Fünftel weniger leben als damals, das ist schon überraschend. Vor allem ist es sogar schlimmer, als die Schutzprogramme für die Affen damals vorausgesagt hatten.
Das war jetzt eine Art Volkszählung auf Sumatra. Gibt es denn Orang-Utans prinzipiell nur auf Sumatra oder gibt es auch ja, auf anderen indonesischen Inseln noch Orang-Utan-Populationen?
Es kommt ganz auf die Art an. Es gibt drei unterschiedliche Orang-Utan-Arten. Und die Art mit dem Namen Sumatra-Orang-Utan, die gibt es ausschließlich auf Sumatra. Das sind diese, ich weiß nicht, ob du die Unterschiede kennst, diese ein bisschen helleren, dünneren Orang-Utans mit so ein bisschen schmaleren Gesichtern als die dunkleren Borneo-Orang-Utans. Und die Sumatra-Orang-Utans sind auch noch mal deutlich seltener als die Borneo-Orang-Utans. Und dann gibt es aber noch eine dritte Art, die lebt auch nur auf Sumatra. Und das sind die Tapanuli-Orang-Utans. Und die sind erst vor ganz paar Jahren als eigenständige Art überhaupt erkannt worden.
Schaut es denn bei den Tapanuli-Orang-Utans vielleicht besser aus als bei den zwei anderen?
Leider gar nicht, im Gegenteil. Von den Tapanuli-Orang-Utans haben sie jetzt insgesamt nur noch 716 Tiere gezählt. Und das ist eigentlich zu wenig, um zu überleben, wenn zum Beispiel eine Krankheit in diese Population kommt.
Welche dieser drei Arten könnte ich denn zum Beispiel in Zoos in Deutschland sehen?
Also die Tapanuli-Orang-Utans nicht, aber die beiden anderen kann man in Zoos sehen. In München zum Beispiel gibt es Sumatra-Orang-Utans, in Berlin gibt es auch Sumatra-Orang-Utans, aber in Köln oder Rostock sind Borneo-Orang-Utans anzuschauen. Also beide Arten gibt es da.
Und ich habe ja schon gesagt, das war jetzt eine Art Volkszählung auf Sumatra. Wie zählen denn die Forscherinnen und Forscher Orang-Utans? Weil es gibt ja, ne, deutscher Zensus, gibt Melderegister, gibt es ja für Orang-Utans
nicht. Melden können sie sich nicht. Und ja, das Zählen ist tatsächlich auch nicht so einfach. Die leben ja tief im Dschungel und die zeigen sich den Menschen auch nicht. Also selbst wenn da jemand unterwegs ist, um zu zählen, oder nicht unbedingt zumindest. Selbst im Zoo mögen die das ja nicht, ne? Wenn die Leute sie die ganze Zeit anglotzen. Deshalb kriegen die seit ein paar Jahren auch im Zoo so ein Käfigteil ganz für sich, wo man sie eben nicht beobachten kann.
Ah, wo sie dann geschützt sind vor menschlichen Blicken und so.
Ja, ein bisschen Privatsphäre.
Ja, Privatsphäre ist, finde ich, wichtig und gut, aber das macht das Zählen im Dschungel ja nicht unbedingt leichter.
Genau, das macht es total schwierig. Dazu kommt auch noch, dass Orang-Utans praktisch nie auf dem Waldboden unterwegs sind. Die leben hoch oben in den Baumkronen und da schlafen sie auch. Jede Nacht bauen sie sich ein Nest fürs Schlafen, in das sie sich dann reinkuscheln. Und diese Nester, die kann man zählen.
Also ähnlich wie in Deutschland tatsächlich für den Zensus, wir zählen die Anzahl der Haushalte oder Wohnungen, hier zählt man Nester.
Die Schlafnester, genau. Und da gibt es dann so eine standardisierte Methode, wie man an ganz bestimmten Linien entlangläuft und dabei diese Nester sucht. Und je nach Abstand der Nester voneinander und je nach Alter des Nestes rechnen die Forscher dann statistisch hoch, wie viele Orang-Utans in dieser Region leben. Das hat mir Brigitte Spillmann von der Schweizer Stiftung PanEco versucht zu erklären, aber es ist total kompliziert. Also es gibt eine Formel dafür, die dann berücksichtigt zum Beispiel die Zerfallzeit eines Nestes. Und je nachdem, in welchem Gebiet dieses Nest ist, also im Sumpfwald, bleiben diese Nester länger erkennbar als im Tieflandwald, wird dieser Wert dann anders in der Formel berücksichtigt.
Das klingt wirklich kompliziert, auch wenn du sagst, die bauen sich eigentlich jede Nacht Neues. Aber was ist nun das Ergebnis dieser Volkszählung in absoluten Zahlen? Also 20% Rückgang, aber wie viele haben sie gezählt?
Also von den Tapanulis habe ich ja schon gesagt, das sind diese verschwindend geringen 716 Tiere. Von den Sumatra-Orang-Utans haben sie keine 12.000 Tiere mehr gezählt.
Was sind die Gründe für diesen schnellen Rückgang in der Bevölkerung? Weil Orang-Utans sind ja in Indonesien auch gesetzlich geschützt und es gibt Naturschutzgebiete, wo sie leben können.
Und diese Naturschutzgebiete, die helfen ihnen ja auch. Also das zeigen diese neuen Zahlen in der Studie nämlich auch. 82% der Orang-Utans auf Sumatra leben in den geschützten Gebieten. Und dort ist die Dichte von Orang-Utans am höchsten. Tatsächlich gibt es auf Sumatra auch fast keine großen Waldgebiete mehr, die keinen Schutzstatus haben. Und was offenbar auch hilft, sind Programme, in denen sich die Anwohner für die Orang-Utan-Nachbarn einsetzen und auch Wiederaufforstungsprogramme. Das bringt alles was. In einzelnen Gebieten, wo das getan wird, nehmen sie zumindest schon mal langsamer ab. Aber das größte Problem bleibt einfach die Abnahme von Waldfläche, wo sie leben können. In Sumatra wird immer noch trotz Schutz viel Wald zerstört. Das hat mir Peter Pratje von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt genauer erklärt. Er sagt, dieses Verschwinden des Tieflandwaldes, das passiert momentan in erster Linie durch Kleinbauern. Also das ist eher so ein schleichender Prozess, ja, frisst sich so langsam in den Wald rein. Und dazu kommt dann noch, die Nationalparkverwaltungen und die Naturschutzbehörden, die sind personell nicht adäquat ausgestattet und das Budget ist auch zu schmal.
Also heißt das, dass die Schutzgebiete, die es gibt, die können derzeit nicht gut genug geschützt werden.
Ja, genau. Also man versucht es schon zu verbessern. Im Moment plant die Regierung, deutlich mehr Ranger auszubilden. Von bisher 5.000 wollen sie auf 70.000 hochfahren. Und in den kommenden 3 Jahren haben sie jetzt schon geplant, 23.000 neue Ranger auszubilden. Und dann versuchen sie, Möglichkeiten zu finden, die Nationalparks zu finanzieren. Also Nationalparks, das sind die Schutzgebiete mit dem besten Schutzstatus. Ja, und es wird auch diskutiert, diese Nationalparks noch zu erweitern.
Das heißt also, dass es gar nicht diese großen, berüchtigten Palmölplantagen sind, die den Regenwald zerstören.
Ja, doch schon, die auch. Jetzt nicht in den Nationalparken.
Aber man sieht immer wieder die Palmöl-Siegel bei uns auf Produkten, Produkte mit nachhaltigem Palmöl. Bringt das was, um den Wald in Indonesien zu retten, zu schützen?
Ja, das habe ich auch den Peter Pratje gefragt. Der meinte, der glaubt jetzt nicht, dass der Tieflandregenwald geschützt wäre, wenn keine Ölpalmprodukte mehr gekauft werden würden. Dann würden sie eben andere landwirtschaftliche Produkte anbauen. Das Problem ist gar nicht so sehr die Ölpalme an sich, sondern das Problem ist eher prinzipiell. Das ist der alte Konflikt von Wirtschaftsinteressen versus Naturschutz. Also diese Ölpalmkampagnen, die sind schon wichtig, um auf das Problem aufmerksam zu machen, damit die Menschen wissen, dass für so etwas Regenwald zerstört wird. Aber es ist jetzt nicht unbedingt die Lösung dieses Grundproblems. So ähnlich sehen das auch die Leute von der Stiftung PanEco, die sich auch für Orang-Utans einsetzen. Also die haben gesagt, man kann schon nachhaltig Palmöl produzieren. Das ist dann deutlich aufwendiger und besser für den Wald. Aber man kann es gar nicht nachhaltig in den Mengen produzieren, die wir konsumieren. Also deshalb löst es nicht das ganze Problem. Und dann, jetzt komme ich nochmal zurück zu den Orang-Utans selber, die haben ja noch mehr Probleme als den Wald, der verschwindet. Illegaler Wildtierhandel zum Beispiel ist immer noch ein großes Problem. Oder Konflikte, wo Menschen und Orang-Utans zu nah aneinander leben und dann die Menschenaffen teilweise auch gezielt getötet werden.
Aber der Punkt mit, okay, die Zerstörung oder der Verlust ihres Lebensraumes Wald, kann man den Orang-Utans, die ihren Wald vielleicht verloren haben, woanders wieder ansiedeln, eben in den Naturschutzgebieten, die künftig auch besser noch geschützt werden sollen?
Ja, also es gibt Auswilderungsgebiete für Orang-Utans. Also es gibt Projekte, wo Menschen Orang-Utans, die zum Beispiel illegal als Haustiere gehalten worden sind und konfisziert worden sind, Stichwort Wildtierhandel, oder Orang-Utan-Waisen, die irgendwo allein auf abgeholzten Flächen durch die Gegend geirrt sind, ohne Mutter, wo solche Orang-Utans wieder in den Wald gebracht werden sollen. Aber man kann die Affenkinder jetzt nicht einfach irgendwo hinbringen und tschüss.
Ja.
Das funktioniert nicht. Denen muss erstmal mühsam beigebracht werden, wie man überhaupt allein im Dschungel überlebt.
Mhm. Und was sind da so Survival Skills? Also ich meine,
die Lifehacks des Orang-Utans.
Ja, oder ich meine, was braucht's denn, wie gesagt?
Ja, beispielsweise Schlafnester bauen. Mhm. Das kann man nicht einfach so, das muss man lernen. Und wer das nicht kann, der muss am Boden schlafen, das ist gefährlich. Oder er findet überhaupt gar keinen Schlaf und irrt dann irgendwann völlig übermüdet durch die Gegend, sodass er krank wird. Genau, und sowas habe ich eben beobachtet in dieser Station für Orang-Utan-Kinder mhm. in der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft. Das war total interessant. Also es war wirklich tief im Dschungel in der Provinz Jambi auf Sumatra. Und ja, ich habe da zum Beispiel zugeschaut, wie der Biologe den Orang-Utan-Kindern beigebracht hat, Termiten aus Termitennestern rauszusaugen. Sowas wissen
das,
die ja auch nicht.
Das muss ich, ja, aber das muss ich jetzt fragen. Also ich meine, wenn da noch ein erwachsener Orang-Utan ist, dann kann ich mir vorstellen, dass die Orang-Utan-Kinder einfach zugucken. So, aber sitzt dann ein Forscher da vor dem Termitenhügel und fängt an einem Termitenhügel rumzunuckeln? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Ohne die Termiten wirklich rauszusaugen. Nee, ja klar, der gibt den Orang-Utan-Kindern Stücke von Termitennestern mhm. durchs Gatter. Ne? Die sind mhm. ja in ihren ja. Käfigen, auch wenn es mitten im Dschungel ist. Sitzt sich vor den Käfig und macht so diese Bewegung so, mhm. damit sie sehen, aha, der scheint da irgendwie dran rumzunuckeln und zu saugen. Und dann probieren sie es auch. Die sind mega aufmerksam. Also die ich gesehen habe, alles Streber. und dann fangen die da an rumzusaugen und merken so, wow, da kommt was Leckeres raus und sind total begeistert. Genau, dann üben die das wirklich, ja.
Und wenn sie dann alles gelernt haben, also Nestbau und Termitenhügel aussaugen, ja, dann werden sie dann ausgewildert?
Genau, und das klappt tatsächlich schon. Also das ist ja Jahre her, dass ich auf dieser Station war. Und die Orang-Utans, die ich damals beobachtet habe in ihren Orang-Utan-Nachhilfestunden, die haben mittlerweile wirklich schon eine Population gebildet. Die sind schon in der Freiheit angesiedelt und bekommen auch schon in der Wildnis wieder ihren eigenen Nachwuchs. Also das scheint wirklich auf einem guten Weg zu sein.
Also bei dieser Volkszählung wurden die auch mitgezählt?
Ja, nee, weil bei dieser Volkszählung wurden tatsächlich nur Orang-Utan-Gebiete berücksichtigt, wo ursprüngliche wilde Populationen leben.
Okay.
Nicht die, die, ne, nicht die aus Menschenhand erstmal ja. wieder...
Aber trotzdem klingt es ja für mich so, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, um die Orang-Utans zu retten.
Ja, könnte man, ne? Aber selbst da im Dschungel in Jambi, da wo ich war, da kommt diese Waldgrenze wirklich immer näher. Also ich bin damals schon, vor Jahren, gefühlt stundenlang durch abgebrannten Wald gefahren, bis wir da erstmal überhaupt an die Waldgrenze gekommen sind, ja, wo dann diese Station irgendwo tief im Wald liegt. Das ist sehr beklemmt, stundenlang durch so abgebrannten oder abgeholzten Wald zu fahren. Da ist wirklich nicht so weit das Auge reicht. Und die Leute von der Zoologischen Gesellschaft, die haben mir auch gesagt, mittlerweile ist es noch viel schlimmer geworden. Und okay. wie vorhin schon gesagt, also die Leute, die den Wald roden, um da was anzubauen, die müssen irgendwie eine Möglichkeit haben, anders an ein Einkommen zu kommen. Ne? Also irgendwie müsste man den Ausgleichszahlungen geben, wenn sie da am Waldrand leben und sozusagen diesen Waldrand nicht weiter nach hinten verschieben dürfen. Und man müsste im Grunde auch der Regierung das ersetzen, was ihnen an Steuereinnahmen fehlt, wenn die Unternehmen die Fläche nicht mehr nützen können. Ich sag jetzt mal, so ein Land wie Indonesien kann und muss das doch eigentlich nicht ganz alleine leisten. Wenn es seinen Wald schützen muss für uns alle, dann sollten wir vielleicht auch alle uns an diesen Maßnahmen beteiligen, finde ich.
Und damit auch den Orang-Utans helfen. Ja, liebe Jenny, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war's für diese Folge des IQ-Podcasts. Noch mehr Folgen von IQ, Wissenschaft und Forschung findet ihr bei ARD Sounds, der Podcast-Plattform der ARD und überall da, wo es Podcasts gibt. Die Quellen für diese Folge haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Da findet ihr auch Mittel und Wege, um uns zu kontaktieren, via E-Mail und WhatsApp. Schreibt uns, wir freuen uns, von euch zu hören. Die Redaktion für diese Folge hatte Miriam Stumpfe. Mein Name ist Franzi Konitzer und ich sage Ciao und Servus. Bis zum nächsten Mal.